Und die überwältigende Mehrheit der Gemeinde hat natürlich richtig gelegen. Euer Pastor dreht sich an freien Tagen gern auch nochmal auf die andere Seite, während Elissa schon aktiv ist und unterwegs ist. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ihr euren Pastor noch kennt. Ich habe nochmal eine zweite Frage mitgebracht. Und da, zwar geht es da um Kindheitsträume und Kindheitswünsche. Jetzt bitte ich mal um Handzeichen von euch. Wer glaubt, dass ich früher einmal Polizist werden wollte? Okay, ihr dürft gerne mal nachdenken. Ja, okay, so ein paar. Polizist. Wer glaubt, dass ich früher einmal ICE-Lokführer werden wollte? Ah, gibt es auch ein paar Handmeldungen. Wer glaubt, dass ich Fußballspieler werden wollte? Ah, manche melden sich auch doppelt, das ist erlaubt, durchaus. Das Tolle ist, ihr habt alle recht. All das wollte ich zu verschiedenen Zeitpunkten meines Lebens irgendwann mal werden, wo ich gesagt habe, das wäre eigentlich klasse. Natürlich, vor allem in der Kindheit. Wer glaubt, dass ich früher einmal Pastor werden wollte? Was wäre gewesen, wenn ich euch die Frage zuerst gestellt hätte? Das würde mich jetzt interessieren. Aber ja, auch da habt ihr recht, das ist eher das Gegenteil der Fall gewesen. Also ich erinnere mich zumindest noch, dass ich mal, keine Ahnung, vielleicht war ich 10 Jahre alt oder so, habe das natürlich auch immer in der Gemeinde mitverfolgt, was da vorne auch geschieht, und habe mir so gedacht, nee, kann ich mir nicht vorstellen, da vorne zu stehen. Also egal, ob das jetzt Moderation ist oder Bekanntmachungen oder irgendwas anderes predigen, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Es hat sich im Laufe der Zeit natürlich geändert. Hier und da habe ich das auch schon mal erwähnt, an unterschiedlichen Stellen. Gott hat viele verschiedene Dinge benutzt. Das Schlagzeugspielen beispielsweise hat nämlich immer wieder in ganz neue Bereiche gebracht, wo ich dann plötzlich Jugendarbeit gemacht habe, und irgendwann kam dann auch das Studium dazu. Er hat viele Menschen gebraucht und noch vieles mehr, um mich letzten Endes in diesen Dienst zu rufen. Aber es geht hier nicht so sehr um da meine Geschichte und um das im Einzelnen, sondern es geht darum, wie funktioniert das eigentlich an sich mit dieser Berufung. Also, da gibt es Menschen, so wie mich vielleicht, die haben lange Zeit, vielleicht sogar auch Jahrzehnte, das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass Gott sie in ihren Dienst rufen würde, und dann hat er es doch gemacht. Und man fragt sich, warum haben wir das eigentlich nicht schon früher erfahren, nicht schon früher festgestellt? Es gibt aber vielleicht auch manche von uns, die irgendwann mal in ihrem Leben gesagt haben, vielleicht nachdem sie gerade zum Glauben gekommen waren oder nachdem sie durch die Jugendgruppe durchgegangen sind oder so, die irgendwann gesagt haben, ja, ich würde schon gerne das mal machen, Theologie studieren, oder ich will in den vollzeitlichen Dienst gehen, ich will etwas Großes für Gott tun. Und am Ende, da wurde es dann halt der Job im kaufmännischen Betrieb oder im Handwerksbereich irgendwie. Habe ich Gott also falsch gehört da am Anfang meines Lebens? Und vielleicht sagen einige auch, andere Menschen, die haben in mir den großen Prediger gesehen. Die haben gedacht, ich würde vielleicht irgendwie in den Missionsdienst gehen oder ich würde dies und jenes machen im Reich Gottes. Und naja, ich habe halt etwas gezweifelt. Ich konnte mir das nicht vorstellen und so ist nichts draus geworden. War ich Gott da jetzt ungehorsam? Oder vielleicht sagt ihr auch, naja, also so einen konkreten Dienst für Gott, als bei Predigen oder im diakonischen Bereich, das habe ich mir irgendwie, das habe ich jetzt nicht so im Sinn, aber ich wollte schon immer was Großes für Gott tun, und irgendwie gab es dann doch immer Hindernisse, und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Unterschiedliche Bereiche. Vielleicht sagt ihr, habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, etwas für Gott zu tun, von ihm gerufen zu werden. Wir wollen jetzt heute kein theologisches Gebäude bauen zum Thema Berufung. Und ich werde auch all diese Fragen, die ich gestellt habe, gar nicht heute so im Detail beantworten. Sondern das, was ich heute mit euch machen will, das ist ja auch immer mal schön, das zu hören, ist, dass ich euch eine Geschichte erzählen möchte. Und wir schauen auf die Berufung, die in dieser Geschichte geschieht. Dann schauen wir drauf, welche Hindernisse es dabei gibt und was das dann eigentlich mit uns macht und für uns bedeutet. Und diese Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die könnt ihr natürlich auch gerne nochmal nachlesen. Die steht sehr weit oder ziemlich am Anfang der Bibel, im 2. Buch Mose in den Kapiteln 3 und 4. Da begegnen wir nämlich einem 80-jährigen Mann, der gerade einer Aufgabe als Schafhirte folgt. Und dieser Mann, wenn man den etwas näher kennenlernt, dann stellt man fest, dass er eine sehr bewegte Geschichte hinter sich hatte. Er wurde hineingeboren in die Familie eines unterdrückten Volkes. Und weil dieses Volk so sehr unterdrückt wurde, dass man sogar das mit den Geburten regeln wollte, versuchte man es mit Kindermord, mit Säuglingsmord, und er entging dem Ganzen gerade so. Auf eine sehr wundersame Art und Weise, müsste man eigentlich sagen, gerät er an den Hof oder in die Familie des Regierungschefs, und dort wächst er dann auch auf, dort wird er großgezogen. Und dennoch, im Laufe seines Lebens, vor allem als Erwachsener, muss er mit ansehen, wie das unterdrückte Volk leidet. Und er weiß, das ist schon mein Volk. Und er sieht, wie dieses Volk misshandelt wird. Und es kommt sogar so weit, dass er dann im Affekt, und weil er so wütend ist über diese Situation, sogar zum Mörder wird. Und die Unterdrücker sozusagen damit dagegen vorgehen. Als das dann herauskommt und ihm dann natürlicherweise zur damaligen Zeit, dass die Todesstrafe droht, da flieht er in die Wüste. Dort findet er dann in einem Stamm eine Frau, er heiratet, er gründet eine Familie und wird Schafhirte. Vom Königshof in die Wüste mit so einem kleinen persönlichen Happy End am Ende. Eigentlich eine dramatische Geschichte, filmreif würde man sagen, bewegend, berührend. Und vielleicht findet sich der ein oder andere in der Dynamik dieser Geschichte sogar wieder. Ja, so ein verheißungsvoller Anfang im Leben, läuft es eigentlich gut. Und dann einige Niederschläge und am Ende ist man dann so halbwegs zufrieden mit dem Leben und sich selbst. Ist ja eigentlich okay, ich habe hier meine Familie und ich habe so meine kleine Aufgabe, um die ich mich kümmere. Jetzt kann ich so meinem Lebensabend entgegensehen. Ist doch schön. Doch wie bei guten Filmen und Büchern auch, wo es manchmal dann am Ende nochmal so eine richtig überraschende Wendung gibt, da geschieht auch hier etwas absolut Überraschendes. Diesem Mann, Mose heißt er, begegnet Gott höchstpersönlich und gibt Mose einen neuen Auftrag. Und diese Begegnung, die ist wirklich groß inszeniert, muss man sagen. Da ist ein Busch voller Dornen, der brennt, aber er verbrennt nicht. Da ist eine Stimme, die aus dem Busch zu reden beginnt, ohne dass man eine Person sieht. Wow. Und dann noch die Mission für diesen 80-jährigen Mose. Mose, geh bitte zurück nach Ägypten, in das Land der Unterdrücker. Ich weiß, keine Sorge, ich weiß, wie sehr dein ursprüngliches Heimatvolk, wie sehr das leidet, die Israeliten, wie sehr die leiden. Und ich will sie befreien. Und das machen wir am besten so, indem du zum Pharao gehst und du kümmerst dich dann darum, dass das Volk endlich aus der Sklaverei wegziehen kann, aus dem Land der Unterdrückung. Davon wegziehen kann, rauskommt endlich. Wie hätten wir reagiert? Oder wenn Mose jetzt auf uns zugekommen wäre, Mose hat vielleicht auch einige neue Freunde gewonnen dort in der Wüste und wir sind da einer der Freunde und Mose fragt, du, was soll ich machen? Wie hätten wir dann reagiert? Was hätten wir Mose geraten? Mit dem Vorwissen um die Hintergründe, so alles, was Mose schon erlebt hat, da würde man ihm wahrscheinlich sagen, bist du wahnsinnig? Es kann keine gute Idee sein. Man wird dich umbringen. Überleg mal, wie alt du bist. Wie willst du das eigentlich alles schaffen? Keine gute Idee. Und andererseits würde man sagen, naja, das war schon ein unglaubliches Erlebnis. Hier redet der heilige Gott. Kann man da so einfach Nein sagen? Mose versucht es jedenfalls. Oder genauer gesagt, er argumentiert um sein Leben. Er argumentiert um sein Leben. Alle Einwände, an die er denken kann, bringt er hervor, um ja nicht diesen Auftrag, diese Berufung annehmen zu müssen. Weil Hindernisse in seinem Leben gibt es wirklich genug. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, lassen wir ihn einfach mal selbst reden. Er bringt einen ersten Einwand vor. Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Wer bin ich denn? Mose argumentiert hier mit seiner Stellung. Auch im Vergleich zu dem Pharao, der zugegebenermaßen nicht mehr der Pharao war, der damals ihn dann umbringen wollte. Der war mittlerweile verstorben, es war ein anderer Pharao. Trotzdem, so eine Aufgabe, die ist doch wirklich zu groß. Und die Stellung hat Mose nicht. Hatte Gott nicht zuvor auch gesagt, dass er selbst sein Volk befreien wolle? Aber das war Mose hier wohl auch noch nicht überzeugend genug. Wer bin ich denn, fragt er. Wer ist dieser Ich, der da zum Pharao gehen soll? Ich oder du, Gott? Gott, mit Blick auf meine Geschichte, auf mein Alter und all das, was in meinem Leben los ist, da kannst du ja nicht mich meinen, oder? Und Gott, der hätte da natürlich so eine Idee zu diesem Problem. Ich werde dir ja beistehen, sagt er. Und das hier ist das Zeichen, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose fragt, wer bin ich das tun kann oder soll? Ich kann das nicht. Und Gott sagt, musst du auch nicht. Ich werde mit dir sein und später, da werde ich dir auch noch ein Zeichen als Beweis dafür geben. Naja, es sollte Gott ja trotzdem klar sein, dass Mose hierfür nicht der richtige Mann ist, oder? Er ist für diese Aufgabe ja gar nicht qualifiziert. Und ach, übrigens Gott, wenn wir schon mal dabei sind... Wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen sagen? Wie gesagt, Gott, ich bin dafür nicht qualifiziert. Und weißt du was? Alle anderen, die werden das auch so sehen. Die werden mich nicht für voll nehmen. Wenn sie etwas von mir wissen dann ja doch das, dass ich in einer ägyptischen Familie aufgewachsen bin, dass ich ein Mörder bin und dass mir die Todesstrafe droht. Wer will denn was mit mir zu tun haben? Wie soll ich denen denn sagen, dass du dahinter steckst? Naja, auch das kann Gott natürlich beantworten. Gott spricht zu Mose, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sag den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und weiter spricht er dann, sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Es geht hier gar nicht so sehr um diesen neuen Namen, um Jahwe, dass Gott hier einen neuen Namen einführt. Sondern was er Mose hier klar macht, mit allem, was er hier sagt, inklusive dieses Namens, ist, dass er sagt, ich bin es wirklich. Ich bin es wirklich. Der, von dem ihr gehört habt, der Gott eurer Vorväter, der spricht hier und der gibt den Auftrag. Der ist die Autorität dahinter und ich werde auch der sein, der euch herausführen wird. Und hier, Mose, da sind noch ein paar Anweisungen, die du denen dann weitergeben kannst. Und dann listet Gott das auf, wie das dann so von sich gehen soll, wie das vonstatten gehen soll mit dem Auszug da aus Ägypten. Naja, aber Mose ist halt nicht überzeugt. So ist er halt, der Mose. Und was ist... Wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, ja, wer ist dir gar nicht erschienen? Gott, also lassen wir mal den Pharao beiseite, ja, das zu dem hingehen, das, nee, das, lassen wir das mal beiseite, ob der mir am Ende wirklich glauben wird. Mir geht's hier um die Israeliten, Gott. Wie kann ich denn sicher sein, dass sie hinter mir stehen werden? Wie weiß ich denn, dass sie dabei sind? Einfach so ein Name von dir. Die Geschichte, die kann ich mir auch super ausgedacht haben. Der ist dir doch gar nicht erschienen. Ich bräuchte da schon so eine Visitenkarte von dir, so eine Unterschrift, wo man das sehen kann. Gut. Wir haben es hier ja auch mit dem allmächtigen Gott zu tun. Das lässt sich einrichten, das mit der Visitenkarte. Was hast du da in der Hand? Fragte Jahwe ihn. Ein Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe. Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Jahwe rief: Pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. So werden sie glauben, dass Jahwe dir erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann befahl Jahwe ihm: Steck deine Hand in dein Gewand. Mose tat es, und als er die Hand wieder hervorzog, war sie voller Aussatz, weiß wie Schnee. Da befahl er ihm: Steck deine Hand noch einmal ins Gewand. Mose tat es, und als er sie hervorzog, war sie wieder gesund. Dann sagte er: Wenn sie dir auf das erste Zeichen hin nicht glauben, werden sie sich durch das zweite überzeugen lassen. Und wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm etwas Nilwasser und schütte es auf den Boden. Es wird dort zu Blut werden. Wenn das mal nicht überzeugend wirken wird. Sie werden dir glauben, sagt Gott. Dein gewöhnlicher Stab, der wird zu einer Schlange, also zu dem Tier des ägyptischen Königtums. Und diese Schlange, die kannst du einfach anfassen und es wird wieder ein Stab daraus. Ach ja, und über Krankheiten und all das, was mit Krankheiten zusammenhängt, da habe ich auch die Kontrolle, lieber Mose. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann kannst du mit dem Wunder oder mit dem Nil auch noch ein Wunder tun. Und da sollte dann klar werden, dass ich Gott bin. Gott über die Natur, über das Leben. Die Ägypter verbinden den Nil mit dem Leben. Also ich bin auch Gott über das Leben und letzten Endes damit auch über die ägyptischen Götter. Und der Mann, der hier vor Gott steht, der ist vollkommen überwältigt von diesen Wundern. Und er fällt auf seine Knie und er betet Gott an. Nee, halt, Moment, das war eine andere Geschichte. Mose, der hätte da noch so ein Problem. Ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seit du mit deinem Sklaven sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Wir wissen nicht so wirklich, wovon Mose hier redet, ob er gestottert hat vielleicht oder ob er die ägyptische Sprache in seiner langen Zeit im Wüstenexil, ob er die verlernt hat. Wie auch immer, sein Einwand steht. Gott, schau's dir doch an, wie unbeholfen ich hier gerade mit dir rede. Und du willst mich zum Reden irgendwo hinschicken? Ich hab's doch schon gesagt, wer bin ich denn, dass du mich gebrauchen kannst? Was für eine schwachsinnige Idee. Und Gott mit einer Engelsgeduld, eigentlich müsste man sagen mit wahrer göttlicher Ruhe und dennoch ein bisschen klarer als zuvor, antwortet: Wer hat dem Menschen denn den Mund gemacht? Wer hat Menschen stumm oder taub sehend oder wer macht Menschen stumm oder taub sehend oder blind? Doch wohl ich, Jahwe. Also gehe jetzt, ich werde deinem Mund schon beistehen und dir beibringen, was du sagen sollst. Genauso wie vorher macht Gott deutlich, die Antwort auf deinen Einwand, dass du etwas nicht kannst, lautet, dass ich es kann. Übrigens, Mose, ich habe nicht nur die Kontrolle über Ägypten und über die Natur und über ihren Götterglauben und dann auch noch über mein Volk und was die über dich denken. Ich habe nicht nur die Kontrolle über die Empfänger der Botschaft, sondern auch über den Sender, über dich, mein lieber Mose. Ich habe auch deinen Mund gemacht. Was auch immer dir im Wege stehen sollte, steht mir nicht im Weg. Und ich bin bei dir. Ich werde mit deinem Mund sein. Kennen wir das, wenn uns die Argumente manchmal ausgehen in gewissen Gesprächen? Dann bleibt uns meistens nur noch eine Sache. Dann sagen wir entweder: Ja, aber ich weiß auch nicht. Oder wir sagen: Ja, ich will das jetzt so. Oder nee, nein, bitte nicht. Mose kann keine Gründe mehr vorbringen und so sagt er einfach: Ach Herr, nein, schick doch lieber einen anderen. Wir haben in den letzten Monaten, in den Bibelstunden immer mal wieder das Wort langmütig gehabt, wo wir lesen können an vielen Stellen der Bibel, vor allem im Alten Testament, dass Gott einen langen Weg zum Zorn hat. Aber jetzt ist dieser Weg zu Ende. Da, wo Mose einfach nur noch: Nö, das will ich nicht, sagt. Da wurde Jahwe zornig über Mose und sagte, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden, das weiß ich. Er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Dann teilst du ihm alles mit, was er sagen soll. Ich helfe dir dabei und werde auch ihm helfen und euch sagen, was ihr tun sollt. Wenn er für dich zum Volk redet, wird das so sein, als ob er dein Sprecher ist und du sein Gott bist. Gott ist zornig darüber, wie Mose reagiert. Und gleichzeitig, in all seiner Gnade und Liebe, von der wir vorhin gesungen haben, lässt sich dieser Gott auf diese zahlreichen Einwände von Mose ein. Unglaublich. Er stellt ihm einen menschlichen Helfer an die Seite. Beiden wird Gott helfen und dennoch wird es kein gleichwertiges Team sein. Mose hat in gewisser Weise doch noch das Sagen. Du bist Aarons Gott. Und wie als ob Gott ihm, also dem Mose, dann noch einen tröstenden Helfer mitgeben möchte, zusätzlich zu Aaron, schiebt er dann noch hinterher und diesen Stab hier, nimm in deine Hand, mit ihm sollst du die Wunderzeichen tun. Mose, vergiss deinen Stab nicht. Ich weiß, dass du die Welt von Schafen und Hirten hinter dir lassen wirst. Aber ich werde deine Gaben neu einsetzen. Vergiss deinen Stab nicht. Du wirst eine etwas andere Form von Hirte sein. Vergiss deinen Stab nicht, Mose. Und endlich, daraufhin macht sich unser 80-jähriger Mörder mit Lampenfieber und großen Selbstzweifeln auf den Weg, Gottes Auftrag auszuführen. Das ist die Geschichte. Und wenn ihr jetzt nochmal nach so einer Geschichte schaut, die ist einmalig. Berufung in der Bibel geschieht immer wieder auf ganz unterschiedliche Weise. Und wir werden auch ein paar andere Geschichten hören noch in den nächsten Wochen. Wir wollen natürlich schauen, wozu sind wir eigentlich berufen? Oder zumindest es immer mal wieder anklingen lassen. Ja, wir wissen, wir sind vor allem in die Nachfolge Jesu berufen. Von diesem Jesus, den Mose hier so, wie er dann im Neuen Testament erschien, zumindest noch nichts wissen konnte. Das Königreich Gottes, dafür sind wir berufen. Und nicht jeder von uns hat eine Berufung in den vollzeitlichen Dienst. Aber darum geht es auch gar nicht. Und darum geht es ehrlich gesagt auch in unserer Geschichte nicht. Es ist ja nicht so, dass Mose jetzt nochmal ein Theologiestudium macht und dann für seinen Dienst bezahlt wird. Sondern worum es hier geht, heute zumindest, ist, dass wir daran erinnert werden müssen, dass in jedem von uns so ein kleiner Mose steckt. In welchem dieser Einwände findest du dich wieder? Denkst du, du bist nichts wert? Bist eigentlich nicht gut genug, damit Gott dich irgendwie gebrauchen kann? Glaubst du, dass andere, die vielen anderen, zu denen man hingeht, dass andere am Ende den Gott dahinter, Christus in dir, gar nicht sehen werden? Denkst du, dass deine Qualitäten nicht ausreichen? Denkst du, dass andere das sowieso so viel besser können als ich? Diese ganzen Fragen, die sind nicht wichtig, weil ich denke, dass du jetzt die große Karriere hinlegen musst, dass du ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft befreien sollst oder der nächste Superpastor werden musst. Vielleicht weißt du schon, wozu du berufen bist, vielleicht aber auch noch gar nicht. Heute geht es darum, für uns mitzunehmen, egal wie viele Gegenargumente ich habe, wenn Gott wirklich ruft, dann steht ihm und seinem Auftrag nichts mehr im Wege. Die Argumente, die können noch so richtig sein, aber wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und bevor wir uns auf die Frage nach unserer Berufung in der Zukunft, ja, was wird denn da vielleicht mal kommen, bevor wir uns irgendwie auch nur einen Gedanken daran verschwenden, ist die viel entscheidendere Frage für uns heute, was ist eigentlich gerade dein Platz? Jetzt gerade, wo bist du schon? Nicht, wo musst du irgendwo mal hinkommen, wo bist du schon? Wo ist dein Platz? Wozu bist du gerade berufen? Wozu bist du berufen, wenn du am Ende des Gottesdienstes diesen Raum verlässt? Was ist deine aktuelle Aufgabe? Bist du ein Familienvater? Bist du eine Mutter mit großer Verantwortung? Bist du ein Kollege im Beruf? Bist du eine Freundin, eine Tochter, ein Arbeitgeber, ein Nachbar? Wo ist gerade dein Platz und was macht dir gerade da Angst? Wo hast du Einwände immer wieder, dass du das eigentlich nicht gut kannst? Dass du eigentlich nicht dafür geeignet bist? In einem Lied über Mose, habe ich mal als Zitat rauskopiert, heißt es: Wenn es auch nur irgendetwas Gutes in mir gibt, dann musst du das sein. Wenn es auch nur irgendeinen Teil meines zitternden Herzens gibt, der die Reise bis zum Ende durchblicken, durchsehen kann, dann musst du das sein, Gott. Wenn da irgendetwas Gutes in mir ist, wenn mein zitterndes Herz irgendwie fest werden kann auf der Reise meines Lebens, dann muss das mit dir zusammenhängen, Gott. Entspann dich. Sei ermutigt. Wo auch immer du gerade bist, Gott, der ich bin, ist bei dir. Er kennt deine Schwächen genauso wie deine Qualifikationen. Und er ist derjenige, der dich bevollmächtigt. Er ist größer als alle Hindernisse um dich herum und sogar größer als du selbst. Ich glaube, ganz häufig sind es nicht die anderen Menschen und was sie über mich denken, die uns abhalten vom Dienst, sondern häufig sind wir es, die sagen, aber Gott, du weißt doch, ich und übrigens ich. Gott ist größer als du selbst, er ist größer als dein Alter, deine Herkunft, deine Geschichte und sogar deine Gaben. Und vielleicht stellst du dir in den nächsten Wochen auch die Frage, was hat Gott vielleicht jetzt noch mit mir vor? Hindernisse und Gottes Berufung. Wenn es auch nur irgendetwas Gutes in mir gibt, dann musst du das sein. Und das ist der Punkt, so wie bei Mose, wo wir vielleicht dahin kommen zu sagen, okay, du hast mir gesagt, ich bin bei dir. Du hast mir gesagt, wie du heißt. Du hast mir Wunderzeichen mit an die Hand gegeben. Du hast mir gesagt, du redest durch mich und du stellst mir Menschen an die Seite. Ich muss das nicht alleine tun. Ich habe Menschen, mit denen ich zusammengehe. Okay, Gott, jetzt hast du mir deine Liebe und Gnade nochmal ganz deutlich gezeigt. Und vielleicht ist es jetzt der Punkt zu sagen, mein Jesus, ich liebe dich. Aber du musst mir zeigen, wo und wie du mich haben möchtest. Ich will auf dich hören, ich will dir folgen. Lass mich erkennen, wozu du mich jetzt rufst in diesem Leben. Amen.